Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich hoffe, man hört mich auch hinten. Wenn nicht, dann bitte ich um ein Zeichen. Ist jetzt besser? Ja, jetzt hört man es? Überall? Gut. Also, ich werde jetzt, wie gesagt, zuerst etwas lesen, eine halbe Stunde, und dann können wir eine Diskussion versuchen zu führen. Und nachdem, wie die Einleitung ja sagte, das politisch alles sehr betrüblich ist, habe ich mir gedacht, ich lese jetzt am Anfang drei Texte, die vielleicht nicht so direkt, sie sind natürlich schon politisch, aber sie versuchen zumindest auf eine gewisse Weise auch das Unterhaltliche am Politischen hervorzuheben. Das erste ist ein Kapitel, das heißt Doppelelegie auf zwei große Österreicher und geht so: Heinz Fischer und Manfred Deix sind abgetreten. Der eine beendete gut gelaunt seine 12-jährige Präsidentschaft. Der andere starb, entkräftet, nach einem kompromisslos exzessiven Leben. Zwei große Österreicher, die ihr Leben für ihre Sache hingaben. Von beiden kann man sagen, solche wie euch wird es nicht mehr geben. Heinz Fischer wird der Öffentlichkeit erhalten bleiben, von Manfred Deix bleibt ein umfangreiches Werk. Beide versuchten auf ihre Weise, das Bild des Österreichischen zu prägen. Deix gelang es, seinen Blick auf die Menschen zum Allgemeinen zu machen. Wir alle sind Deix-Figuren. Er sah die verwachsene Begierde, die sich nicht frei herausentwickeln kann, die sich auf spezifische Weise in sich verfängt und verheddert, und dann doch nach außen wuchert, sei es als die Angst aller Männer, als Mini-Zumpferl, als Warzen und üppiges Nasenfleisch, als ungeschlachte Brüste, Schenkel und Bäuche. Heinz Fischer versuchte das Gegenteil. In seiner mäßigenden Art legte er es darauf an, ein Bild des Konsenses zu schaffen. In meiner Studentenzeit imponierte er uns dadurch, dass er im Parlament einmal sagte: Ich bin Marxist, na und? Das mochten wir, das fanden wir cool. Aber anders als wir jungen Radikalen hatte Fischer vor allem Versöhnung im Sinn. Als Verfassungsjurist und Kelsen-Anhänger musste ihm der Text der Verfassung heilig sein. Dennoch und deswegen legte er seine Rolle als Bundespräsident gerade so aus, dass er die Möglichkeiten der Verfassung nicht ausreizte. Die Lektion, die er uns mitgab: Es kommt auf den Geist und auf den Buchstaben der Gesetze an. Er setzte darauf, die moralische Autorität seines Amtes daraus zu schöpfen, dass er sich darin zurückhielt, aber der Möglichkeiten bewusst blieb, auf die er verzichtete. Das hatten vor ihm alle Staatsnotare getan, meist Sozialdemokraten wie er, aber keiner war dabei so elegant und locker geblieben. Wäre das Amt schwächer, würde auch die Zurückhaltung nichts bedeuten. Deix und Fischer zeichneten ein Bild der Österreicher, jeder für sich ein anderes. Deix Sicht war überschreitend. Er zeigte die Ausbruchsversuche aus den Gefängnissen der Sinnlichkeit. Er zeigte Insassen, die einander in ihren Auswüchsen dann doch wieder glichen. Er porträtierte die Gesichtslosen mit den Charaktergesichtern, eine Orgie der Durchschnittlichkeit, in der ein jeder seinen Nächsten oder seine Nächste begehrt. Der dicke Bischof genauso wie der dünne Kardinal, der Wilde auf seiner Maschine, der Bundeskanzler oder der Nazi. Hören wir den Imam einer Religion, gegen die sich die Bemühungen beider richteten. Zitat: Meiner Ansicht nach handelt es sich bei den Deix-Karikaturen über Gott um feige Blasphemie. Diese Bilder sind für mich eine einzigartige Verhöhnung der Gefühle aller gläubigen Menschen. Daher verurteile ich jede dem Spott preisgebende Heranziehung, egal welcher Religion, auch oder gerade wenn diese unter dem Deckmantel der Kunst erfolgt. In anderen Ländern müsste Herr Deix mit Konsequenzen rechnen. In Österreich wird sein Buch auch noch beworben. Zitat Ende. Heinz Christian Strache postete dies auf Facebook. Es gefiel 129.935 Däumlingen. Sie mochten nicht nur die notorisch falsche Handhabung des Beistrichs und die exzessive Heranziehung merkwürdiger Substantive, sie mochten auch das Missverständnis, das sich in diesem Verdikt eines Hasspredigers ausdrückt. Deix spottete nicht, Deix war ein Liebender, ein überbordend in die Objekte seiner Kunst Verliebter, ein Enthusiast. Er konnte nicht anders, als sie osmotisch aufzunehmen und sie so wiederzugeben, wie er sie in sich hatte. Er vergaß sich in ihnen, um sich in ihnen wiederzufinden. Deix vergaß sich ständig. Heinz Fischer vergaß sich nie. Er hatte sich immer im Blick und im Griff. Nie habe er ein lautes Wort geäußert, rühmten seine Mitarbeiter bei seinem Abschied. Es dürfte ein Fall von Charakterbildung sein, dass ein Mensch mit seiner öffentlichen Rolle in eins fällt, indem er ihr gewisse private Züge verleiht, Humor, Sachlichkeit, Zurückhaltung, aber auch entschiedene Behauptung, wenn es sein musste. Heinz Fischer ist das Gegenteil eines exzessiven Menschen. Er ist ein Inbild der Mäßigung. Er hat sich selbst dazu gebildet, er hat es sich so eingebildet und stellt dieses Bild nun der Öffentlichkeit vor, damit sie sich nach ihm bilde. Das klingt so altmodisch und liebenswert, wie es ist. Und die Zuneigung, die ihm aus fast allen Parteien entgegengebracht wurde, auch dieses Wort scheint angemessen, sie wurde ihm entgegengebracht wie eine Gabe in einer Erntedankmesse. Diese Zuneigung also war der Beweis, dass er das Amt so ausfüllte, wie es der Bevölkerung gefiel. Seine Kunst symbolisierte sich in seinem Umgang mit der legendären Tapetentür in der Hofburg. Vor ihr war Fischer der Monarchenersatz, leutselig, umgänglich, eloquent. Hinter den Kulissen nahm er Einfluss, wo er konnte und es für sinnvoll hielt. Und gern posierte er für ein Foto, das ihn scheinbar überrascht und offenbar amüsiert, halb drin, halb draußen zeigte. Das entspricht der Scharnierrolle, welche die Verfassung für den Präsidenten vorsieht. War Fischer rollenbewusst, wie ein guter Staatsschauspieler es sein muss? Gute Schauspieler spielen nicht, sie sind es auch. War Deix selbst vergessen wie ein Kind? Als ich ihn einmal als einziger Journalist zu einem Treffen mit seinem Idol Robert Crumb begleiten durfte, dem berühmtesten Zeichner des amerikanischen Underground, Schöpfer von Mr. Natural und Fritz the Cat, dem Idol von Deix neben den Beach Boys, versprach mir Deix, er werde sich kurz samt seiner Frau Marietta mit Crumb besprechen und dann den Zeichner Ivan Klein und mich zur Runde bitten. Crumb gab niemals Interviews und war als sehr scheu bekannt. Draußen vor der Tür standen Kamerateams, Rundfunkleute und wir. Deix versuchte Crumb die Füße zu küssen, was diesen deutlich missfiel. Lost es, Manfred, er mag es nicht, rief Marietta, um den guten Fortgang des Ganzen besorgt. Sogleich gehorchte Deix und die drei zogen sich zurück. Nach einer halben Stunde klopften wir an. Deix war im intensiven Gespräch mit Crumb, blätterte die eigenen Bildbände durch und lachte mit dem Amerikaner über seine eigenen Zeichnungen. Er hatte uns komplett vergessen. Crumb sagte über Deix Zeichnungen, die Sachen erinnern mich an Daumier, an die Köpfe, die er von der Nationalversammlung aus Ton modelliert hat. Französische Typen, wie das hier germanisch-österreichische Typen sind. Deix rief entschuldigend, die Vergangenheit holt mich ein, ich muss immer wieder lachen über meine eigenen Schmähs. Ich fragte Crumb, ob er ein Bild von Österreich habe und stellte ihm die alte, uns immer neu quälende Frage, wie man dieses Land von außen sehe. Nur aus der Deix-Perspektive lautete die beruhigende Antwort. Das ist alles, was ich über Österreich weiß. Das ist die einzig moderne Darstellung dieses Landes, die man jenseits des Atlantik kennt. Fischer und ich neckten einander bisweilen, ich ihn mit meiner Geschichte über den Professorentitel, dem ich dank Fischers Intervention am Ende doch nicht entging, und auch mit manchem Kommentar. Er wiederum begrüßte mich im Konzerthaus, wo der 90. Geburtstag des berühmten Komponisten Friedrich Zerha gefeiert wurde, den er in der Volksschule als Lehrer gehabt hatte, mit den Worten »Servus, du Lauser«. Das bezog sich wohl auf einen meiner Kommentare und war weniger kritisch mahnend, sondern eher listig lobend gemeint. Deix sagte, er sei zwar draufgekommen, dass die Welt irreparabel sei und alles den Bach hinuntergehe, und dagegen könne er mit seinen Zeichnungen gar nichts ausrichten. Gegen eines aber verwehre er sich, gegen die Behauptung, seine Landsleute seien keine schönen Menschen, wie er ja dauernd gnadenlos zeige. Zitat, stimmt gar nicht. Grauslich ist das, was ich mache, überhaupt nicht. Ich untertreibe. Ich bin ein Behübscher und Verharmloser. Jedes Mal, wenn ich aus Italien zurückkomme, wandte ich ein, denke ich, bei uns sind die Leute eigentlich ein bisschen schiercher als woanders. Nein, das ist nicht so. Ich sehe täglich die deutschen Talkshows und da wird im Publikum immer mitgeschnitten. Das siehst du, die Österreicher sind schöne Leute. Auch Heinz Fischer hätte die Aussage, Österreicher seien hässlicher als andere, lebhaft bestritten. Für ihn war mir ein schönes Cover eingefallen. Ehe die unglückliche Wahl seines Nachfolgers angelaufen war, wollten wir 6 more years für Fischer fordern. Aus internen Bedenkenträgereien und aktuellen Gründen fiel das schon fertige Cover dann einer schlechteren Idee zum Opfer. Jetzt ist Manfred Dykes tot und Heinz Fischer ist nicht mehr im Amt. 2 solche werden wir nicht mehr sehen. Österreich seufze. So, das nächste ist dann schon aktuell, politisch, wird eigentlich immer aktueller. Als ein Kapitel über die Präsidentenwahl, zu leise, über die Aufhebung der Präsidentenwahl und hat den Titel Viel Aufhebens. Tiefernst traten die Verfassungsrichter vor die wartende Menge und verkündeten mit Verkündigungsgesichtern ihren Spruch. Er war nicht schlampig, die Wahl muss wiederholt werden. Der Präsident des Gerichts, Gerhard Holzinger, zeigt sich wie andere Verfassungsrechtler vor ihm betroffen von all den Schlampereien und den Missachtungen des Wahlgesetzes. Er ist doch ein ganz genauer. Der Gerichtshof hat seinen Spruch ganz exakt begründet. Er ist nicht bereit, Schlampereien zu dulden. Schlamperei, das ist das Böse schlechthin. Dagegen sind Terrorismus, Korruption und Massenbetrug bloß Lärcheln. Schlamperei zulassen, wo kommen wir dahin? Hinweise auf Manipulation bei der Wahl gab es zwar keine, aber diese Beamten ignorierten das Gesetz, schlitzten zu früh, sortierten unsachgemäß, ließen unvereidigte Maschinen Kuverts schlitzen und unbefugtes Personal Stimmzettel zählen. Es wurde zwar nichts gefälscht und nichts falsch gezählt, das Ergebnis spiegelte den Willen des Volkes, knapp, aber klar und eindeutig, wie dies bei binären Fragen der Fall zu sein pflegt. Entweder es gewinnt 1 oder 0. Wir leben nicht nur im Mutterland der Schlamperei, wir leben auch im Vaterland des Möglichkeitssinns. Der Möglichkeitssinn, auf den uns Robert Musil aufmerksam gemacht hat, ist eine zarte Form der Sinneswahrnehmung, vor der wir in beinahe allen Bereichen unseres Lebens besseren Gebrauch machen sollten. Es würde uns vor vielem Übel bewahren, hätten wir eine Empfindung für das, was aus einer Tat, einer Idee folgen kann oder was in einer Phrase wirklich gesagt wird. Ist möglich, dass Hasil spielt? Ist möglich, dass Hasil nicht spielt? Sagte der kultisch verehrte ehemalige österreichische Fußballteamchef Leopold Stasny, ein Slowake. Er sagte es vor dem Spiel, um es dem Gegner nicht zu leicht zu machen. Nach dem Spiel konnte niemand bestreiten, dass Hasil gespielt hatte, wenn er gespielt hatte, oder behaupten, er habe gespielt, wenn er nur spielen hätte können. Es lebe der Möglichkeitssinn, nur nicht in der Justiz. Dort geht es zuerst einmal um den Wirklichkeitssinn. Hat einer etwas getan oder nicht? Desto schlimmer für die Tatsachen, sagte mit Hegel der Verfassungsgerichtshof. Die Möglichkeit allein genüge, um die Wahl ungültig zu machen, versicherten die Verfassungsrichter mit ihren tadellosen, wie uns mitgeteilt wurde, wohlgepflegten, absolut mottenfreien Hermelinen und dem absolut unschlampigen Mienen, hinter denen sich alles Mögliche verbergen mochte. Man studierte sie mit Interesse, während das Fernsehen live übertrug. Die Experten in den Nachrichtensendungen, der Bundespräsident selbst, der Innenminister, der Leiter der Wahlbehörde, ihre Mienen hätten nicht leerer und betroffener wirken können, hätte ein Terrorkommando sämtliche Stimmzettel erbeutet und demonstrativ auf dem Heldenplatz abgefackelt, worauf sich die Erde auftat und halb Wien verschluckte. Der neue Kanzlerkern gab als erster ein Statement ab. Klar, unprätentiös, schlank und mit schmaler Krawatte, wie es seine Art ist. Er biss die Zähne zusammen und hielt sich an die Sprachregelung des Tages. Der Rechtsstaat hat gesiegt. Flächenbrand, sagte der Kommentator Bürger im Fernsehen, Aber es ist kein Bürgerfernsehen, es ist der ORF. Der Reporter heißt nur Bürger, Hans Bürger. Schon warnt Bürger vor dem Brand der Republik. Er ist natürlich nicht nur Reporter, er ist Innenpolitikchef des ORF. Sogleich kommt Bundespräsident Heinz Fischer im leichten hellgrauen Sommeranzug ins Bild. Er scheint geradezu euphorisiert von diesem Sieg der Rechtsstaatlichkeit, zeigt dieser doch, dass Österreich keine schlampige Republik ist. Wie schön, ein juristisch gebildeter Rechtsstaatsbundespräsident zu sein. Bürger hält nun brennheiße Metaphern für das Urteil des Verfassungsgerichtshofs bereit. Fischer, sagt er, stilisiere das Urteil zum Triumph der Justiz. Gut, das scheine ihm, dem Innenpolitiker, bei allem Respekt ein wenig so, als würde man über der guten Tat der Feuerwehr die Untat des Brandstifters vergessen. Wer war denn der Brandstifter? Das fragt die Bürger nicht mehr. Der die Beschwerde eingebracht hatte, die Beisitzer, welche das Wahlgesetz, wie sie es seit Jahrzehnten taten, missachtet hatten, und die neue Gesetzesvorschrift aus dem Jahr 2015 gleich dazu, die Wahlleiter, die der Bundeswahlbehörde unterstehen, der Innenminister, der für sie verantwortlich ist, das ganze schlampige System. Ja, sagte der Bürger Hans, er sah an diesem Tag etwas weniger resch und fesch aus als sonst. Er war mit dem Spruch des Gerichts sehr unzufrieden, aber gegen die geballte Meinungsmacht aus Regierung und Präsidentschaftskanzlei wollte er nicht anmaulen. Er sah aus, als hätte ihn das Urteil arg verknuddelt, aber er redete tapfer dem bügelfreien Rechtsstaat das Wort. Heute ist nicht Groundhog Day, heute ist Grundfestentag. Wahlen sind das Fundament der Demokratie, sagte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, und vornehmste Pflicht. Es ist die vornehmste Pflicht des Verfassungsgerichtshofs, dieses Fundament funktionstüchtig zu halten. Im Statement des Kanzlers Kern wurden die Grundfesten auf Grundlagen und Grundelemente heruntergedimmt. Das entsprach dem schlanken neuen Stil. Auch der Vizekanzler, dessen Aussendung 13 Minuten später kam als die des Kanzlers, aber fast genau den gleichen Titel trug, verzichtete auf das G-Wort. Bürger repetierte es trotzdem. Vielleicht, dachte ich auf meiner Couch, sieht er so mitgenommen aus, weil Grundfesten ja nur mehr mit Erschüttern zusammengeht, nicht mehr mit Feststehen. Deswegen war klar, Grundfestentag ist Strachetag. Vorerst aber Hofertag. Aus dem Parlament meldete sich das Kleeblatt der interimistischen Bundespräsidenten, die Nationalratspräsidentin und ihre beiden Stellvertreter. Einer davon genau der Herr Ingenieur Norbert Hofer. Knusprig gebräunt stand er da und gab am Antischlamperei- und Grundfestentag gleich die Richtung vor. Manipulation habe der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Er habe nur deren Möglichkeit untersucht, also könne es sie genauso gut gegeben haben, sagte er. Es gibt die Möglichkeit, dass Hofer ein geschickter Manipulator ist. Und siehe, er ist es. Zwar hatte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, sagen wir es noch einmal, ausdrücklich betont, Zitat, dass keiner der vom VfGH einvernommenen Zeugen Anhaltspunkte für tatsächliche Manipulation wahrgenommen hat. Zitat Ende. Naja, würden Hofer und die FPÖ sagen, sie haben ja nicht alle möglichen Zeugen einvernommen. Der schöpferische Mensch schöpft Verdacht, wie Franz Schuh einmal bemerkte. Österreich ist ein schöpferisches Land. Dann trat eine Pause ein, während derer man den Auftritt Alexander van der Bellen sah, der das G-Wort vermied und gute Miene zum Festtag des Rechtsstaats machte, der ganz klar auf seine Kosten und auf die seiner Wählerschaft ging. Bürger geriet ins Philosophieren über Österreichertum und Schlamperei. Ich aber, der ich als Kartoffelbürger auf meiner Couch saß und den Reporter Bürger beobachtete, wandte ein, indem ich mit dem Fernseher sprach, wie es ja Art vieler Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ist. Eine ältere Dame aus meiner Bekanntschaft pflegte ihre Tochter aufzufordern, den netten Herrn, die so ausdauernd sprachen, doch etwas zum Trinken anzubieten. So weit ging ich noch nicht. Bürger bekam von mir nichts angeboten, obwohl er bekümmert und ausdauernd über Staatsschlampereien und über den Schlampenstaat philosophierte. Ich also wandte ein, dass es mir lieber wäre, in einem Staatswesen zu leben, in dem saubere Gesetze bei Bedarf etwas schlampig angewendet werden, als umgekehrt schlampige Gesetze auf Punkt und Beistrich exekutiert. Da poppten sie schon auf, die Blaumiesen. Pressekonferenz aus der Parteizentrale. Strache ist selbstverständlich als Beschwerdeführer nur seiner staats- und demokratiepolitischen Aufgabe nachgekommen. Grundfesten, Grundfesten, Grundfesten. Unser markiger Dank gilt dem Verfassungsgericht. Dieser schnarrende Drohton, dieser "Ihr werdet uns schon noch kennenlernen" Unterton bei allem, was er sagt. Wo lernt man diesen Ton? Den möchte man manchmal auch drauf haben. Aber Biedermänner, keine Frage. Das kann nur ich mir denken. Bürger kann es sich auch denken, aber er darf es nicht sagen, sonst verstößt er gegen das Objektivitätsgebot und sie ernennen ihn zum Brandstifter, er spielt eh schon mit dem Metaphernfeuer. Selbstverständlich wurde manipuliert, sagt Strache, das hat der Verfassungsgerichtshof bloß nicht untersucht. Er und sein Generalsekretär Herbert Kickl machen aus dessen Spruch das Gegenteil. Selbstverständlich ist ihr Lieblingswort. Selbstverständlich grundfesten Manipulation. Selbstverständlich genügt die Behauptung der Möglichkeit, damit auch Grundfesten wirklich ins Wanken kommen. Sie drehen und sie wenden es, wie sie es brauchen. Es wurde nämlich nicht festgestellt, dass es keine Manipulation gegeben hat. Eh nicht. Es wurde auch nicht festgestellt, dass H.C. Strache keine Löffel stiehlt, weder silberne noch sonstige. Aber er und seinesgleichen nehmen sich das Recht heraus, aus Nichtfeststellungen Feststellungen zu machen. Heiße Luft zu Grundfesten. Es war ein Grundfest, ein Luftpolsterfest, eine demokratisch-demagogische Luftburg. Natürlich sind die Freiheitlichen für Neuwahlen gerüstet. Voller juristischer Vorfreude hupfen sie hinein in den Demos. Sie sagen Sachen wie: Wir arbeiten am offenen Verfassungsherzen. Wir sind die Partei, die die Verfassung in besonderer Weise schützt. Offene Herzen schwebten als Luftballons über den Köpfen. Solchen Sonderschutz möchte man der Verfassung gern ersparen. Die schönste Formulierung verdanken wir aber doch dem Dr. Böhmdorfer. Er sprach von Gesetzwidrigkeiten, die über Österreich hereingebrochen sind. Ja, diese schlampigen Beisitzer, diese schludrigen Beamten, diese Hudri-Wudris in der Wahlbehörde, sie sind unsere biblische Heuschreckenplage. Als Übel sind sie über uns hereingebrochen und nagen an unserem offenen Verfassungsherzen wie der Adler an der Leber des Prometheus. Wenn ihr österreichische Arbeiter und Bauern wissen wollt, wer allein euch von solchen Heimsuchungen befreien und retten kann, dann blickt zu uns, dem unschlampigen Kollektiv der Verfassungsschützer. Sogleich ließ ein Mitglied dieses Kollektivs durchblicken, dass es auch die nächste Wahl anzufechten gedenkt, wenn das Ergebnis nicht passt. Der Verfassungsgerichtshof wird seiner gängigen Praxis folgend, wie das so schön heißt, dabei gern assistieren. Die Umstände bei US-amerikanischen Wahlen zum Beispiel lassen österreichische Schlampereien sowieso aussehen wie nordkoreanisch verschärftes Preußentum. Das mag im Geiste Hans Kelsens sein, aber dass der berühmte Verfassungsrichter auch im Wesentlichen irren konnte, müssten gerade die politisch Gebildeten unter Juristen am besten wissen. Noch 1932, bereits unter dem Eindruck des bevorstehenden Endes der Weimarer Republik, hielt er die Verteidigung der Demokratie gegen antidemokratische Kräfte für einen Selbstwiderspruch der Demokratie und schrieb, Zitat: Bleibt sie, die Demokratie, sich selbst treu, muss sie auch eine auf die Vernichtung der Demokratie gerichtete Bewegung dulden. Zitat Ende. Das richtete sich gegen jene Weimarer Gesetze, die spät aber doch staatsfeindliche Umtriebe verbieten wollten. Es ging um Fragen der Toleranz und Fragen der Formalität, darum, wie weit ein Gericht auf den Buchstaben und wie weit es auf den Sinn des Gesetzes zu achten hat. Kelsen trennte die Sphäre des Rechts so streng von jener der Moral, dass ihm in seinem formalen Denken jede substanziell rechtliche Argumentation als inkonsequent erschienen wäre. Das deutsche Grundgesetz hat nach 1945 das Weimarer Problem und Kelsens Frage übrigens so gelöst, dass es nunmehr zwischen formaler Toleranz und substanzieller Toleranz unterscheidet. Das ermöglicht eine politische Intoleranz, aber ausdrücklich begrenzt auf den Fall, Zitat, dass der Kernbereich demokratischer Legitimität von einzelnen Bürgern oder Gruppen bekämpft wird. Zitat Ende. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat aus Angst vor der üblen Nachrede, der Schlamperei Vorschub zu leisten, sich präzise für die Buchstaben des Gesetzes entschieden und damit der Substanz unserer Demokratie keinen guten Dienst erwiesen. So, und dann gibt es im Buch natürlich Kapitel über die einzelnen Parteien, kommen alle vor, auch über die Zivilgesellschaft. Und ich habe der ÖVP sogar ein Doppelkapitel gewidmet, die sich dafür äußerst undankbar zeigt, beziehungsweise ihre Andenken, ein Anhänger und mich in Diskussionen abmahnt, dass ich nicht befugt sei, die ÖVP zu kritisieren, was mich aber nicht wahnsinnig kümmert. Das zweite Kapitel über die ÖVP ist ein Gedicht, das gebe ich zu. Und mein alter Freund Leon Zellmann, der leider schon einige Zeit verstorben ist, der gab eine Zeitschrift heraus, die hieß Das jüdische Echo, erscheint noch immer einmal im Jahr. Und da durfte ich immer ein Essay schreiben dafür und dann hat er mir das Thema aufgegeben, was ist heute in Österreich bürgerlich? Und irgendwie habe ich dann darüber nachgedacht, ich habe mich schon oft damit auseinandergesetzt und das war mir ehrlich gesagt, das ist mir schon ein bisschen zum Hals herausgehängt, dieses Thema. Und dann fiel mir plötzlich ein Gedicht von W.H. Auden ein, dem berühmten englischen Lyriker. Das Gedicht heißt Tell Me the Truth About Love und ist im Kalypso-Rhythmus geschrieben. Und plötzlich ist mir eingefallen, Tell Me the Truth About Love, oh sag mir, was ist bürgerlich? Und an dieser Zeile ist dann plötzlich ein Gedicht entstanden, das aus mir heraus wollte. Und das habe ich vor 10 Jahren dann veröffentlicht, hat damals auch die Presse abgedruckt auf einer Seite, hat auch die ÖVP wieder sehr gefreut damals. Und dann habe ich mir gedacht, für dieses Buch mache ich noch ein paar aktuelle Strophen dazu und die lese ich zum Schluss vor, dann können wir diskutieren. Sagt es zum Neuanfang, ich will. Hält es in Spaltungsfragen still? Mag es alte Blessuren kühlen oder in offenen Wunden wühlen? Fühlt es gerne nach den Rechten? Betrügt es im Guten wie im Schlechten? Schickt am liebsten es Lopatka auf ewig Urlaub nach Kamtschatka? Kocht es in der Küche Gift? Verbreitet es auf Facebook Hass? Findet es ein Wort, das trifft? Macht es sich im Bett noch nass? Freut sich's über reiche Prasser? Ist es gar ein Rassenhasser? Verflucht sich's manchmal innerlich, oh, sag mir, was ist bürgerlich? Wählt es das australische System, macht es Balkanrouten dicht? Wird es Beamten unbequem, liest es manchmal ein Gedicht? Streicht es gerne Subventionen und nimmt dafür Provisionen? Lehnt es das ab charakterlich, oh, sag mir, was ist bürgerlich? Wird's unter Blauen mitregieren oder sich für Blau-Schwarz genieren? Will es Asylgesetze schärfen, wirft es bei Sozis weg die Nerven, hat es die Nase voll von Brüssel, steckt es in Aufsichtsräte Schüssel, war es nicht einst EU-Partei, ist was vorbei ist, nie vorbei. Christian Kern, Sebastian Kurz, reimt sich's auf Kanzler oder Sturz, mögen die Herren den Kern zu gern, können's den Namen schon nimmer hören, hat beim Tod von Manfred Deix im Hinterzimmer es gefeixt oder weinte es bitterlich, oh, sag mir, was ist bürgerlich? Ist es süchtig auf Social Media, prüft es alles in Wikipedia, zählt seine Follower es auf Twitter, macht deren Zahl es nur noch bitter, fühlt es sich als Kulturpessimist, findet es alles gut, wie es ist, ist es ganz einfach widerlich? Oh, sag mir, was ist bürgerlich? Führt es Prozess jahrzehntelang oder macht es lieber kurzen Prozess? Bevorzugt die lange Anklagebank, bloß in klamourosen Kausen es? Liebt es formal nur die Verfassung, schummelt es bei Spruchelassung, denkt es an politische Substanz oder hält es Politik für Plädetanz? Plädiert es gar für Umverteilung, empfände Teilung es als Übereilung, beißt es beim Brexit auf die Zunge, fühlt Feinstaub es in seiner Lunge, nimmt es fürs Unkraut Glyphosat, fährt es im Auto mit Tempomat, hasst es bisweilen selber sich? Oh, sag mir, was ist bürgerlich? Die Rechten siegen bei den Wahlen, die Mitte war doch einst Motor. Fragt's unter neoliberalen Qualen, wo komm bei all dem ich noch vor? Ob Bourgeois, ob Citoyen, es scheint ihnen, als wenn parteifreundliche Niedertracht am liebsten selbst sich niedermacht. Und was zum Teufel sagt's zu Strache? Gurt die Taube auf dem Dache? dass mit ihm der Kanzler lacht oder träumt's davon nur sacht? Bringt es der Spatz in seiner Hand? Am Ende ganz um den Verstand oder geht's nochmal in sich? Oh, sag mir, was ist bürgerlich? Dankeschön.